Herzlich willkommen zur neuen Be Proud Podcast Folge. Heute bin ich zu Gast in Regensburg und ich durfte den Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg, Dr. Jürgen Helmes, besuchen. Seit 2005 ist er bereits in seinem Amt als Hauptgeschäftsführer und prägt das Gesicht, aber zugleich natürlich auch, sage ich mal, die Weiterentwicklung, aber auch den Weg der IHK Regensburg. Zugleich betonte aber, dass das nicht nur eine One-Man-Show ist, sondern dass dieses ganze Tun die IHK Regensburg eine große Wir-Aufgabe ist. Und mit Wir meint der Dr. Jürgen Helmes nicht nur sein starkes Team der IHK Regensburg, sondern auch die vielen, vielen Menschen, die der IHK ehrenamtlich zuarbeiten, sei es in Prüfungsausschüssen und so weiter. Und wir haben ein sehr, sehr umfangreiches Gespräch geführt. Zuerst beginnen wir wie immer bei einem kleinen Lebensweg des Dr. Jürgen Helmes und dann tauchen wir einmal ab in die Welt der IHK. Viele kennen IHK durch IHK-Prüfungen, das ganze Fortbildungs- und Weiterbildungskonzept. Aber ich wollte wissen, was verbirgt sich noch hinter IHK? Was sind die Aufgaben? Was sind aber auch die Zukunftsgedanken? Wo mischt sich eine IHK in dem Sinn ein? Und wo mischt sie sich auch vielleicht bewusst nicht ein? Und wir haben ein längeres Gespräch geführt und ich wünsche euch damit jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und natürlich würde ich mich wieder freuen über ein kleines Feedback von euch. Viel Spaß!
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Ja, lieber Herr Dr. Helmes, ich darf ja heute bei Gast zu Ihnen sein. Erstmal vielen Dank für die Zeit. Wir sind Montagmorgen. Regensburg zeigt sich mit Regenwetter. Das heißt, wir haben genügend Zeit für ein gutes Gespräch, würde ich sagen. Zu Beginn vielleicht, wer sitzt denn heute eigentlich vor mir? Wer ist denn die Person, mit der ich heute sprechen darf?
Also das ist natürlich eine vielschichtige Frage. Heute sind Sie hier in der IHK, deswegen die erste Antwort. Ich bin der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer hier in Regensburg für die Oberpfalz und den Landkreis Kelheim. Daneben bin ich aber, ich möchte mal sagen, in erster Linie Familienvater. Wir haben drei Jungs, meine Frau und ich wohnen hier seit 20 Jahren in Regensburg, fühlen uns in Regensburg sehr, sehr wohl. Ja, und noch eine ganze Reihe von anderen, auch vor allen Dingen ehrenamtlichen Aufgaben, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf.
Ja, gerne. Wie kommt man denn in diese Rolle? Also was war denn so Ihr, sag mal, Lebensweg, Meilensteine? Also wann sitzt man hier fast im Zentrum von Regensburg und hat diese Rolle über?
Also begonnen hat es tatsächlich damit, dass man ja irgendwie den Weg nach Regensburg finden muss und das als Kölner. Also wir kommen tatsächlich aus Köln, meine Frau und ich. Und ich habe in Köln zur Schule gegangen, in Köln studiert. Wir haben uns auch im Studium kennengelernt. Ich habe dann in Köln ein größeres privates Unternehmen geleitet und bin damals darüber zu den Wirtschaftsjunioren gekommen. Das ist die Jugendorganisation, wenn man so will, der Nachwuchs, der Unternehmensnachwuchs der IHK-Welt. Und damals dann eine spannende Podiumsdiskussion mit dem damaligen Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement, führen dürfen. Und da habe ich zu meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, gesagt, das ist so toll, diese Wirtschaftsjunioren, diese IHK-Welt. Mhm. Du bist nah an der Politik dran, die hören dir zu. Aber du vertrittst immer Interesse der Wirtschaft. Ja, und so bin ich dann zur IHK-Organisation gekommen, habe mich beworben, war dann 6 Jahre lang in der IHK in Osnabrück für die Bereiche Aus- und Weiterbildung zuständig. Und dann strebt man ja irgendwann nach Höherem. Und dann habe ich mich beworben und hier anscheinend einen guten Eindruck hinterlassen beim Präsidium dieser IHK. Die haben damals einen neuen Hauptgeschäftsführer gesucht. Ja, und seitdem sind wir hier. Und ich sitze hier in der IHK in Regensburg.
Das heißt quasi von Domstadt zu Domstadt gewechselt. So könnte man zum einfachsten formulieren.
Genau, so ist es. Von einer leider vom Krieg völlig zerstörten Domstadt Köln zu einer sehr intakten mittelalterlichen Domstadt, was es leicht macht, sich hier sehr wohl zu fühlen. Ja.
Dann lassen Sie uns gerne mal einsteigen zum Thema IHK. Ich glaube, die meisten kennen ja wahrscheinlich IHK, weil sie entweder eine Prüfung abgelegt haben im Haus oder, sage ich mal, in der Region. Vielleicht noch durch das Thema Ausbildung, Weiterbildung. Aber was ist so die große Aufgabe der IHK? Also welche Rolle nimmt die IHK denn heute ein?
Ja, also da haben Sie recht, viele kennen uns über das Gebäude hier in der Martin-Luther-Straße. Wir sind ja mitten in der Altstadt von Regensburg und betreuen halt im Jahr rund 12.000 Auszubildende. Also von daher kennt man uns über das Prüfungsthema. Aber die IHK, das ist vor allen Dingen, sind das die ehrenamtlichen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich bei uns engagieren. Wir haben 85.000 Mitglieder und von denen sind 400 Unternehmerinnen und Unternehmer, die konkret bei uns in Gremien arbeiten, Vollversammlung, Fachausschüsse, regionale Gremien. Und dann kommen natürlich die 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus dazu. Und was man nicht unterschätzen darf, dann nochmal 4.500 ehrenamtliche Prüfer. Also es ist, hat sehr viel mit Menschen zu tun, aber es hat auch sehr viel mit Themen zu tun. In erster Linie ist die Aufgabe, der Wirtschaft eine Stimme zu geben. Und deswegen sind wir vor Ort aktiv. Wir haben 6, 7 regionale Gremien, 6 Geschäftsstellen in der gesamten Oberpfalz und im Landkreis Kelheim. Und wir sind die einzige Industrie- und Handelskammer von 79, die ein eigenes Büro im Ausland hat. Wir sind in Pilsen mit unserer Geschäftsstelle, weil wir den Wirtschaftsraum Ostbayern, Westböhmen als einen gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum verstehen. Also vor Ort sehr, sehr präsent. Und so können wir der Wirtschaft eine Stimme geben und können die Wirtschaft flächendeckend vertreten. Und das ist, glaube ich, das, was worüber man uns am allermeisten kennt. Wir haben die regionale Perspektive, aber wir haben auch die Bayern-Brille auf. Wir spielen sehr viel im Bund mit, auch in Brüssel. Also vom Großen bis ins Kleine ist es die Stimme der Wirtschaft. Das bringt es, glaube ich, auf den Punkt.
Wenn wir jetzt ein bisschen einsteigen in das Handlungsfeld, merkt ihr als IHK, dass durch die Wirtschaft die Herausforderungen, die momentan, glaube ich, auch viele wissen und hören durch die Nachricht und so weiter, wird das Thema bei euch lauter? Werdet ihr als IHK relevanter, weil die Fragen komplexer werden? Also merkt ihr mehr Zulauf, mehr Fragen dazu?
Mhm. Also das ist eine Frage von beiden Seiten, muss man sehen. Ja, die Unternehmen erwarten von uns, dass wir ihre Interessen nicht lautstark, aber nachdrücklich vertreten. Also IHK ist kein Marktschreier. Mhm. Wir treten nicht laut auf. Da gibt es Verbände, die das so machen. Das ist nicht IHK-Sprech, um es mal so zu sagen. Wir beraten sehr viel hinter den Kulissen. Das ist auch Paragraph 1 IHK-Gesetz. Da heißt es tatsächlich, die Industrie- und Handelskammer hat den Auftrag, das Interesse der Wirtschaft zu bündeln und die Politik zu beraten. Das machen Verbände nicht. Verbände vertreten Einzelinteressen. Wir vertreten Gesamtinteresse. Und das ist, Sie haben recht, es ist schwieriger geworden. Zum einen, weil Politik selber sehr unter Druck ist und man muss sie manchmal zwingen zuzuhören. Aber auch, weil die Themen komplexer sind. Und da kann man nicht immer an der Oberfläche bleiben. Wenn wir über Energiepolitik reden, wenn wir über Freihandelsabkommen reden, das sind Themen, da geht's ganz schön in die Tiefe. Und dann braucht man die Expertise auf der einen Seite, das heißt in der Politik, und man braucht die Expertise aber auch bei uns. Und da sind wir sehr froh, dass wir zum einen sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die mit dieser Expertise hier im Haus arbeiten, aber auch ganz tolle Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich bei uns engagieren und die dann zum Beispiel zu Energiefragen diese Expertise mitbringen.
Mhm. Hat sich denn irgendwie dann das Themenspektrum, sage ich mal, auch diese Ansätze oder Mehrwerte auch die IHK irgendwie verschoben? Also könnte vielleicht sagen, Mensch, diese Abteilung ist bei uns irgendwie gewachsen, weil hier einfach der Bedarf auch deutlich größer geworden ist?
Auf jeden Fall. Also jetzt sage ich mal ein paar Beispiele. Die Welt mit ihren geopolitischen Spannungen und mit dem Abbruch der Lieferketten, sowohl in Corona als auch über den Krieg, der geführt wird von Russland in der Ukraine, haben natürlich dazu geführt, dass sich unsere Unternehmer umstellen müssen und müssen schauen, wie funktionieren denn meine Märkte? Wo kann ich meine Waren einerseits noch absetzen? Wie sicher ist es noch, eine Flaschenabfüllanlage in der Ukraine zu bauen? Aber wo bekomme ich auch meine Waren her? Wo bekomme ich meine Güter her? Das wird noch verstärkt im nächsten Jahr, wenn wir mindestens ein Jahr, vielleicht sogar 2 Jahre eine prekäre Situation auf der Brennerautobahn haben. Ja, wenn der Brenner einspurig gesperrt wird, dann heißt das für unsere Unternehmen, dass eigentlich der Zulauf aus Norditalien nicht mehr funktioniert. Und dann müssen wir reagieren. Und das machen wir als IHK. Jetzt mal ein Beispiel. Wir werden am 24. September hier ein Ost-West-Forum durchführen. Zum zweiten Mal. Jetzt hatten wir letztes Jahr auch schon. Mit Schwerpunkt Ländern Polen und Ungarn und auch dem Balkan und werden unseren Unternehmern zeigen, welche alternativen Lieferketten gibt es, sogenanntes Nearshoring in der Region im Mittelosteuropa. Wir sind ja hier an der Grenze, das Tor nach Osteuropa. Wir haben eine 200 Kilometer lange Grenze zur Tschechischen Republik. Also wer, wenn nicht wir, sollte dieses Nearshoring-Thema aufzeigen. Ich möchte ein zweites Thema nennen. Das ist das gesamte Thema Klima, Energie, Green Economy. Das treibt unsere Unternehmen massiv um. Unsere Unternehmen stehen zu ihrem Versprechen in der Nachhaltigkeit, im Umweltschutz, in sicheren Lieferketten. Das wollen die, das machen die sowieso, weil sie einfach auch ihren Kunden, aber auch ihren Lieferanten und ihren Abnehmern verpflichtet sind. Politik macht es uns da nicht immer einfach. Die Klimapolitik in Deutschland ist, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Die Energiepolitik ist eine Katastrophe, völlig gescheitertes System. Es ist uns nicht gelungen, wirklich für Sicherheit zu sorgen. Alles, was man an Kraftwerksstrategie auf den Weg bringt, überzeugt nicht. So, und dann machen sich unsere Unternehmen viele Gedanken, investieren jetzt in neue nachhaltige Energieformen, beispielsweise in die Frage, wie kann Wasserstoff wirklich funktionieren, wie kann das für uns eine Alternative sein. Und von daher merken wir an der Stelle, da haben wir uns auch hier aufgerüstet mit starken Kolleginnen und Kollegen nochmal, das Thema Energieberatung ist für uns ein ganz, ganz wichtiges. Das dritte Thema, was ich ansprechen muss, ist natürlich das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Also es gibt immer noch Unternehmen, die nicht wirklich im Blick haben, wie stark das Thema KI ihre gesamten Geschäftsmodelle verändern wird. Und es gibt da sehr, sehr viele Umfragen dazu. Aber wir wissen, dass KI in der Beratung, haben wir jetzt auch neue Schwerpunkte gelegt, das ist ein Thema, das interessiert unsere Unternehmen. Da wollen sie auch von uns hören, Impulse bekommen und sagen, was kann man da machen? Aber noch viel wichtiger als der Impuls von der IHK ist das Gespräch mit anderen Unternehmern. Ein Unternehmer vertraut immer am meisten einem anderen Unternehmer oder einer Unternehmerin, die selber schon mal Erfahrung gesammelt hat. Und das ist unser Erfolgsrezept. Wir erzählen denen nicht, wie die Welt funktioniert, sondern wir bringen Unternehmer zusammen und die tauschen sich aus hier im sicheren, geschützten Raum der IHK und erzählen auch schon mal, was nicht funktioniert hat. Und an der Stelle, wie gesagt, sind so drei Themen, an denen merken wir, dass sie wirklich an Fahrt aufgenommen haben.
Jetzt von diesen drei Themen vielleicht kurz mal nochmal tiefer eingestiegen. Das Thema Klima und Digitalisierung ist ja ein Thema, sage ich mal, was uns ein Megatrend bringt. Also das heißt, die Firmen werden das irgendwo thematisch im Kopf haben. Was ich jetzt vielleicht noch ganz spannend fände, wenn Sie jetzt sagen, Sie schauen auch Richtung weitere europäische Länder, die uns als Zulieferer dienen können und so weiter. Habt ihr da als IHK eher eine proaktive Rolle? Oder sagt ihr auch, dieses Thema kommt eigentlich bei uns, ich sage mal, in diesem Kontext auch von den Firmen quasi mehr rein? Oder ist es ein Megatrend? Oder nehmt ihr da eher eine Art, ja, proaktive Rolle ein, wo irgendeine Firma sagt, Mensch, schaut mal, Perspektivwechsel, neue Dimensionen. Also gibt es da Unterschiede, wie ihr die Themen dann praktisch behandelt auch dementsprechend?
Also tatsächlich ist es ein Thema, bei dem wir vielleicht, auch wenn man das oft häufig draußen gar nicht weiß, die größte Kompetenz von allen Wirtschaftsverbänden haben. Es gibt keine andere Organisation, die nicht nur 79 IHKs, sondern dann ja auch noch über 100 Auslandshandelskammern. Wir sind in jedem Land der Welt vertreten. Wir haben Expertise, wir haben Kolleginnen und Kollegen in jedem Land der Welt. Und mit denen machen wir sehr viele Veranstaltungen auch hier vor Ort. Die kommen dann hier hin und berichten beispielsweise, was heißt es jetzt mit einem Inflation Reduction Act in Amerika zu investieren. So. Und dann habe ich hier den Kollegen aus USA und dann habe ich zwei, drei Unternehmer, die auf dem Podium sitzen und die sagen, ich habe jetzt gerade mein neues Werk in USA gegründet und erzählen, wie es gelaufen ist. So, das Gleiche können wir mit China machen oder ganz aktuell halt auch mit allen Ländern Mittelosteuropas. Und wir sind da intensiv unterwegs. Ich hatte selber überlegt, jetzt im Herbst, es gibt zwei spannende Reisen der Staatsregierung, des Wirtschaftsministeriums, wo ich gebeten wurde, mitzukommen. Das eine war Sao Paulo, das andere war in Brasilien und das andere ist halt Kenia, Tansania. Natürlich ist Brasilien für die bayerische Wirtschaft ein wahnsinnig wichtiges Land. Und wir machen sehr, sehr viel mit Südamerika. Wir haben dort unten viele Unternehmensausgründungen. Wir haben dort unten recht viele bayerische, ostbayerische Unternehmen, die aktiv sind. Aber Ostafrika, das ist Future World. Da dreht sich tatsächlich was. Die Ernährungswirtschaft ist spannend. Es ist ein aufstrebender Markt. Deswegen werde ich mit dem Staatssekretär jetzt im November noch Kenia, Tansania machen, auch wenn ich ein bisschen Angst vor der Gelbfieberimpfung habe. Aber das sind Themen, wo wir halt schauen müssen, wie können wir als Trendsetter unseren Unternehmen zeigen, denkt doch mal über diese Alternative nach. Denkt nicht über Österreich nach, sondern denkt vielleicht auch mal über einen arabischen, einen afrikanischen, einen südamerikanischen Markt nach. Und ja, da setzen wir die Impulse, aber wir greifen immer auf die Kompetenz und auf die Erfahrung unserer Unternehmer zurück, denn wir sind halt eine wahnsinnig stark exportorientierte Region. Über 50% der Wertschöpfung hier bei uns in Ostbayern werden nicht in Regensburg in der Region, sondern vor allen Dingen in der Welt erwirtschaftet, weil wir die Waren und die Güter und die Dienstleistungen exportieren.
Jetzt haben wir die ganze Vielfalt gleich mal abgedeckt von Thema Ausbildung, wo viele im Kopf haben, bis wir vertreten euch auch international, bringen auch Perspektiven ein. Wir sprechen ja viel über das Thema Marke und Kultur. Wenn wir jetzt quasi über die Marke IHK sprechen, was macht denn dann die Marke aus? Also was versucht denn die IHK für ein Bild abzugeben bei den Menschen oder welches Leistungsversprechen dient dann quasi nach außen und woran arbeiten praktisch 150 Kolleginnen und Kollegen, dass es eingehalten wird?
Ja, also ich glaube, der Markenkern bei uns ist, also auf Bayerisch sagt man, glaube ich, People Business, also es geht immer um Menschen. Und das sind nicht nur die 150 Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, sondern das sind vor allen Dingen die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich einbringen. Und die sitzen bei uns in der Kammer, in den Ausschüssen, in den Gremien und überlegen sich, wie kann man gemeinsam etwas bewegen? Wie können wir den Wirtschaftsraum nach vorne bringen? In der Kultur- und Kreativwirtschaft in Regensburg, in der Frage von Logistik und Lieferketten, in der Frage, wie positionieren wir uns denn, wenn Amazon ein großes Zentrum in Niederbayern ansiedeln will? Wie positionieren wir uns denn, wenn es um fehlende Wohnungen in Regensburg geht? Wie positionieren wir uns zu den Streitkräften in der nördlichen Oberpfalz? Ja, die Amis als Freunde mitzunehmen zu verschiedenen Wirtschaftsthemen. So, also und diese Menschen, die arbeiten zusammen und das ist nicht nur Unternehmer und IHK-Mitarbeiter, sondern das sind vor allen Dingen die politischen Vertreter, das sind die Wirtschaftsförderer, das sind die Institutionen. Also einen Großteil meiner Zeit verbringe ich gar nicht mit Unternehmern, die verbringe ich mit den Landräten. Ja, das sind ja meine Ansprechpartner, die 7 Landräte, die 3 Oberbürgermeister, die Wirtschaftsförderer, diejenigen, die die Energieversorgung vor Ort sicherstellen, also die ganzen Energieversorger hier bei uns, wichtiges Thema, die Tourismusinstitutionen und so weiter. Also all diese Institutionen zusammenzubringen und gemeinsam für die Region das Beste herauszuholen. Der Markenkern, um es auf den Punkt zu bringen, ist gemeinsam handeln. Gemeinsam versuchen wir das voranzubringen und dann gibt es natürlich Themenschwerpunkte und das ist vor allen Dingen den Standort zu stärken.
Wenn man das Ganze jetzt mal auflädt dann mit der Kultur, welche Kultur pflegt ihr denn in-house, dass dieser Spirit und auch diese ganze, ja, ganze Vielfalt, die ihr abdeckt, auch möglich wird? Also welche gibt es hier eine aktive Kultur im Haus, wird die gepflegt, wird darüber gesprochen oder welcher Vibe zieht ihr quasi durchs Gebäude durch, sage ich mal?
Also das letzte Stichwort ist ein sehr schönes. Vorne hier, wenn man bei mir in der Assistenz reinkommt, hängt so ein kleines Schild, Good Vibes Only. Es gibt Institutionen, damit meine ich nicht nur andere IHKs. Es gibt Institutionen, da kommst du rein und du merkst, die Stimmung ist mies. Mhm. So, und das ist etwas, was wir hier nicht brauchen können. Das können wir nicht brauchen, weil die Mitarbeiter da keine Lust haben zu arbeiten. Das können wir nicht brauchen, weil da unten jeden Tag Prüflinge sitzen. Die sollen hier nicht reinkommen und haben Angst. Die sollen hier reinkommen und sagen, ich fühle mich wohl. Das können wir nicht brauchen, weil hier Politiker ein- und ausgehen und die wollen mit uns Themen diskutieren. Ja, da können die keine schlechten Vibes gebrauchen. Die brauchen manchmal eine klare Ansage, ja, gerade die Politiker.
Aber auch dann ein gutes Umfeld, wo ja, es möglich
aber
ist.
Das gute Umfeld. Und deswegen haben wir natürlich Werte, die uns, sagen wir mal, in der Führung und insgesamt in den Werten vorantreiben. Dazu gehört bei mir immer eine offene Tür. Also wenn ich nicht gerade wie jetzt hier mit Ihnen Gespräche führe oder auch vertrauliche Mitarbeitergespräche führe oder mit dem Präsidenten hier sitze, ist meine Bürotür offen. Damit geht's los. Das Zweite ist, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich mitnehmen. Ich bin so stolz, die besten Ideen hier im Haus, die kommen nicht von mir. Die besten Ideen im Haus kommen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben da ein Spirit-Team, das ist absolut hierarchieübergreifend. Und die setzen sich regelmäßig zusammen, die haben Spaß miteinander, die baldovern Dinge aus, überlegen sich, wer hat den Mut, dem Hauptgeschäftsführer diese bescheuerte Idee vorzustellen. Und oft ist die Idee einfach genial. Man muss dann halt den Mut haben, es umzusetzen, vielleicht auch manchmal die finanziellen Mittel. Und das funktioniert nur, wenn du den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mut gibst. Beispielsweise in der Fehlerkultur. Fehler passieren, aus Fehlern kannst du lernen. Und ich sage immer, wenn irgendwas ist, stell dich auf den Gang, schrei Hilfe. Versuch bloß nicht allein das Thema zu lösen, dafür sind wir hier genug Leute. Und jetzt sage ich mal, am Ende versuche ich auch den Mitarbeitern und gerade den Führungskräften immer zu sagen, wir sind natürlich auch immer Vorbilder. Das will ich jetzt gar nicht sagen im guten Benehmen oder dass ich der Fleißigste bin oder dass ich hier jeden Morgen der Erste bin, das bin ich bestimmt nicht. Aber wenn du von deinen Mitarbeitern erwartest, dass sie IHK auf Social Media vermarkten, musst du selber in LinkedIn auch vorangehen. Das ist mal so ein Beispiel, ja. Also nicht Vorbild sein, dass du der Erste bist, sondern Vorbild sein, dass du die Themen auch authentisch selber bespielst und setzt. Ja, und ich kann nicht sagen, Leute, macht Werbung für Urlaub in Bayern, ja, und fliege selber jedes Wochenende weg. So, ja, wir sind jetzt zurzeit auch hier, Bayern ist schön, jetzt regnet es heute mal, aber ansonsten ist das Thema Vorbild sein, ist eins. Und ich glaube, das letzte Aspekt dazu, Kultur, die Leute brauchen natürlich eine Strategie und Vision. Und diese Vision haben wir. Wir sind die Stimme der Wirtschaft in Ostbayern. Ja, wir vertreten das Gesamtinteresse. Auf uns hört die Politik. Wenn wir uns zu wirtschaftlichen Themen äußern, dann schreibt das die Zeitung. Nicht nur in Regensburg, auch in der nördlichen Oberpfalz und auch manchmal die Süddeutsche. Und dann kommt es in Radio und dann kommt es auch noch bei Ihnen im Podcast.
Jetzt haben wir die perfekte Brücke schon geschlagen in Richtung Führungskultur. Das heißt, Sie laden quasi ja dann diese Kultur im Unternehmen vor allem auch mit dem Thema der Führungskräfte auf. Gibt es eine definierte Führungskultur im Haus oder bringen Sie quasi Ihr eigenes Verständnis ein von Führungskultur?
Also man darf nicht der Idee erliegen, dass alle im Haus gleichermaßen führen. Das ist, glaube ich, nirgendwo so. Jeder ist ein eigener Typ. Gott sei Dank. Aber es gibt Grundwerte, die man vorleben muss und auf die wir uns in der Führungsebene auch committed haben. Das ist zum einen, und das lebe ich, glaube ich, sehr intensiv vor, das Thema Kontrollverzicht. Also ich bin kein Kontrollfreak. Mitarbeiter laufen lassen. Die sollen Ideen entwickeln, dann sollen sie mit den Ideen, mit ihren Führungskräften kommunizieren und dann hier zu mir kommen und mich überzeugen. Und dann bin ich in allermeisten Fällen, sage ich, Mensch, super, toll, danke, dass ihr die Idee hattet. Die Gedanken brauchte ich mir nicht zu machen. Also laufen lassen und sich darauf verlassen, dass sie das gut machen. Das funktioniert aber nur, wenn du die richtigen Mitarbeiter hast. Und da bin ich wieder bei den Good Vibes. Wenn du Leute hast, auf die du dich verlassen kannst, dann muss man nicht jedes Interview, das sie vor Ort geben, in der Geschäftsstelle in Cham, die kontrollieren wir nicht. Das segnen wir auch nicht ab, weil wir wissen, der Kollege Brunner, der die Geschäftsstelle in Cham leitet, oder der Kollege Rieder, der die Geschäftsstelle in Weiden leitet, der kennt seine Themen vor Ort. Und wenn der vor Ort mit der Zeitung ein Interview macht, dann kontrollieren wir das nicht, sondern wir wissen, der sagt das Richtige und er weiß, er kennt die Themen. So, also Kontrollverzicht oder laufen lassen ist das eine. Das zweite ist halt Kommunikation. Die Mitarbeiter wollen keine Ansagen von oben. Die wollen ab und zu mal ein Okay, die wollen ab und zu mal sagen, rechts oder links. Oder wenn wir eine Investitionsentscheidung in der Digitalisierung treffen müssen, oh, wir müssen ja entscheiden. Aber das ist halt vorbereitet von den Kolleginnen und Kollegen. Und das sind Themen, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Und das nächste, bloß keine Angst. Mit Angst zu führen. Ich bin da vielleicht auch persönlich von meinem ganz, ganz früheren Chef so gebrieft, der hat mit Angst geführt. Ja, und da habe ich damals alles gelernt, was man falsch machen kann. Die Leute wollen keine Angst. Da entwickelt sich kein Spirit, da entwickelt sich keine Innovation. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge, dass man halt einfach es auch nochmal auch vorlebt. Bei mir ist es das Thema nicht nur offene Tür, auch offener Kalender. Es ist so, vielleicht Anekdote am Rande. Ich habe früher, wenn ich so nachmittags um 16:30 in die Tiefgarage gegangen bin, dann sagten die Kollegen, ah Mensch, Helm ist ja schön Feierabend. Ja, seit ein paar Jahren habe ich hier im Internet, also nicht hier im Internet, mein Kalender ist offen. Die sehen alle meine Termine. Wenn ich heute um 16:30 in die Tiefgarage gehe, dann sagen sie, ach Helm, ist Sie ärmster, Sie müssen jetzt noch nach Weiden fahren, da ist gleich noch Gremiumssitzung. Ja, genau. Die Leute sollen noch sehen, was ich mache. Ja, die sollen noch mal sehen, wie ich mir nachmittag frei nehme. Die sollen aber auch sehen, mit was für Themen wir uns hier befassen. Also ganz offen, ganz transparent, auch ins Haus. Aber nochmal, funktioniert nur, wenn du die richtigen Mitarbeiter hast, und die hast du nur, wenn du im Haus für die richtige Stimmung auch sorgst.
Also vielen Dank für die Einblicke in die Führungskultur, auch wie Sie da gestenken oder wie Sie das auch mit Leben füllen wollen. War denn das Thema Führungskultur, so wie Sie das aktuell vertreten, eher so ein eigener Weg, den Sie quasi für sich sensibilisiert haben? Also beschäftigen Sie sich sehr stark mit dem Thema Führungskultur? Oder durch Prägung, durch gewisse Einflussfaktoren, also nehmen Sie das bewusst wahr, die Rolle?
Ja, also IHK ist in mancher Hinsicht hierarchischer, als man denkt. Ich sage das hier so mit dem offenen Führen und mit dem offenen Umgang, aber man muss ja auch in die Satzung schauen. Die Satzung sagt, Die Industrie- und Handelskammer wird geführt durch den Präsidenten und den Hauptgeschäftsführer. So 50-50 könnte man jetzt ja sagen. Aber der nächste Satz heißt dann, der Hauptgeschäftsführer führt das operative Geschäft. So, das heißt, alles, was hier an Personalentscheidungen läuft, läuft am Ende bei mir. So. Und das ist eine Riesenverantwortung, vor der du stehst. Und da muss man schauen, macht man es richtig? Geht man damit verantwortungsvoll um? Ist es fair für alle Beteiligten? Und entwickelt man die Kolleginnen und Kollegen an der richtigen Stelle? Und natürlich ist man, oder bin ich, Mann gibt es ja nicht, ich bin natürlich geprägt von dem, was ich auch erlebt habe, wie ich selber Führung erlebt habe, wie ich aber auch positive Dinge erlebt habe. Und da habe ich sehr viel gelernt von starken Unternehmern hier in der Region, aus meinem Präsidium beispielsweise, wo ich gesehen habe, wie die mit ihren Leuten umgehen, wie das funktioniert hat, wie sie Verantwortung übertragen haben, wie sie in Stresssituationen sich vor ihre Mitarbeiter stellen und so weiter. Das heißt, man lernt natürlich, ich bin jetzt Ende 50, ja, Führung ist kein Thema, dass du mit 20 einfach machst ein Seminar. Ich habe einmal in meinem Leben ein Seminar gemacht, da ging es tatsächlich zum Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in Kritikgesprächen anfangen zu weinen. So, das war das einzige Mal, wo ich mich da so von außen so aufgeladen habe und viel gelernt habe über meine eigene Vergangenheit und über Weinen in der Familie und was das mit einem bewirkt, ja, im Elternhaus und so. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die Art und Weise, wie wir innerhalb der IHKs führen wollen, dass wir das auch weitergeben. Mhm. Ich habe dazu noch ein Beispiel. Wir haben jedes Jahr rund 130 junge Leute, die aus dem Studium heraus in die IHKs kommen. So, für die machen wir Einführungsseminare für wissenschaftliche Mitarbeiter. Dann hast du einen Handelsreferenten, hast einen Juristen nach dem Studium, hast einen Steuerexperten und so weiter. Die haben gar keine Ahnung, wie IHK funktioniert. So, und arbeiten dann in der IHK in Heilbronn, in Regensburg, in Bonn, keine Ahnung, wo immer. So, und für die machen wir bundesweit Seminare. Ich habe eins dieser Seminare zweimal drei Tage. Und dann kommen jeden Tag Hauptgeschäftsführer dahin und erzählen, wie sie es in ihren Kammern machen, wie sie mit den Leuten umgehen und geben den jungen Leuten Impulse mit auf ihrem Weg in der IHK-Welt. Gelingt ganz gut. Und da sind wir beim Thema Wertschätzung. Das ist für die eine Riesenwertschätzung, dass sich da jeden Tag Hauptgeschäftsführer die Zeit nehmen, ihnen zu erklären, wie Außenweiterbildung funktioniert. Abends, es kommt der Werbeblock, beim Winklerbräu, beim Bier zu sitzen und mit denen noch zu reden, wie kann man eigentlich Karriere in der IHK machen. Also ich glaube, Wertschätzung den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, egal in welchem Alter die sind, ist der Schlüssel zum Erfolg.
Und auch dem Ganzen erstmal auch diesen Raum zu geben, es überhaupt dann tun zu können. Meistens ja dieses Zeit geben, Raum geben, oftmals ja die Herausforderung. Wenn wir jetzt zum Thema ja den Talenten, die Sie auch schon angesprochen haben, kommen, wenn wir so ein bisschen wieder auf die Metaebene gehen, wie können wir den Menschen für unsere Region begeistern? Also zum einen natürlich die Menschen, die hier leben, die auch hier bleiben sollen, zugleich aber auch das Thema, wie können wir den Menschen von außerhalb für unsere liebevolle Regionen gewinnen?
Also ich fange mal mit denen an, die wir halten wollen. Denn Standortmarketing für die Region ist ja auch immer ein Standortmarketing für die, die schon hier sind und die womöglich auch weggehen können, die andere Stellen haben, die sich überlegen, nach München oder nach Köln oder nach Berlin zu ziehen, in die hippe Startup-Szene. So, da sind wir nicht nur in Regensburg, sondern auch in der gesamten Region super aufgestellt. Wir haben hier Startup-Center, wir haben hier ein Gründungsklientel, junge Leute, die in der Techbase und auch an anderen Einrichtungen im Biopark ihre Unternehmen ausgründen aus den Hochschulen heraus. Also das Regionalmarketing für diese Branche ist ganz gut. Wir machen aber zu wenig für die Fachkräfte, die schon hier sind. Jetzt sage ich mal ein Beispiel Regensburg. Regensburg hat eine oberzentrale Funktion. Es ist das Zentrum in Ostbayern. Ja, und wenn ich aus Bernhardswald komme oder noch weiter weg, ich habe den Vorteil, ich kann morgens mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Das kann aber nicht jeder. So, wenn ich aus Bernhardswald komme, dann habe ich doch den Anspruch, ich möchte abends mit meinen Kindern mal ins Kino gehen oder ich möchte mal ins Westbad gehen oder ich möchte mal hier ins Theater gehen. Dann kann ich nicht in meinen Fantasien einer Stadtplanung davon reden, es darf keine Autos mehr in der Stadt geben. Mhm. Es gibt halt abends keine Straßenbahn. Ja, das hat nichts mit einer Stadtbahn zu tun. Es gibt keinen ÖPNV, der mich abends mit meinen Kindern aus Bernhardswald nach Regensburg ins Kino bringt. Ich muss, wenn ich ein Oberzentrum bin oder sein möchte, wenn ich ein Staatstheater haben möchte, muss ich den Leuten auch mal die Chance geben, dass sie hier hinkommen können. Ja, und muss nicht die Parkhäuser sperren. Das ist so ein Thema, da müssen wir an der Stelle gut gut sein, besser werden und auch politisch vielleicht mal etwas entspannter damit umgehen, dass wir auch in Zukunft noch Autos fahren. Ja, die Zeiten sind vorbei, in denen wir uns alle eingeredet haben, in 10 Jahren fährt kein Mensch mehr Auto. Das ist doch Quatsch. Auch in 10 Jahren werden wir noch Auto fahren und in 15 Jahren auch noch, weil anders kommst du halt aus dem Bayerischen Wald nicht nach Regensburg. So, das muss man mal sagen. Aber es ist, Ihre Frage war ja auch, wie begeistern wir denn? Also Deutschland ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Land der Willkommenskultur. Die Leute, die nach Deutschland kommen wollen, warten per Losverfahren darauf, dass sie irgendwann draußen in der deutschen Botschaft mal einen Termin in der Visumsbehörde bekommen. Das ist das Gegenteil von Willkommenskultur. Und wenn sie hinkommen, finden sie keine Wohnung. So ist auch das Gegenteil von Willkommenskultur. Da hat die Bundespolitik versagt, da hat aber auch bayerische Politik versagt. Der Bundeskanzler hat uns Wohnungen versprochen, der Ministerpräsident hat Wohnungen versprochen. Die Gleichung ist ganz einfach. Keine Wohnung, keine Fachkräfte. Ja, und wer kann sich das denn hier leisten? Und da unternimmt der Staat zu wenig, haben wir natürlich auch ein Problem mit steigenden Zinsen und so weiter. Aber all diese Versprechen sind nicht eingehalten worden. Wir brauchen aber nicht nur eine Willkommenskultur oder Welcome Center und all das, sondern es ist auch eine Frage, wie wir in den Unternehmen damit umgehen. Wir sind da als IHK sehr aktiv. Wir schulen beispielsweise die Ausbilder in unseren Unternehmen darauf, wie sie mit anderen Kulturkreisen, wie sie mit dem jungen Araber, mit dem jungen Syrer, der jetzt da die Ausbildung macht, beispielsweise, wie sie damit umgehen, religiöse Mentalitäten, andere Essensgewohnheiten und so weiter. Da reicht es halt nicht mehr für alle Auszubildenden, die Leberkäse-Semmel hinzustellen, wenn du 20% arabische Herkunft hast. Ja, das ist dann halt, eigentlich ist es so einfach, ja, man muss es halt nur machen. Und die Frage ist dann natürlich, wie halten wir die Leute? Leute zu gewinnen ist das eine, sie aber am Standort zu halten ist das nächste. Und da kann ich Ihnen sagen, wir machen hier viele Veranstaltungen zum Thema Arbeitgeberattraktivität, immer ausgebucht. Also da können wir wirklich, nicht weil wir so klug sind, sondern weil die Unternehmer gern darüber berichten, was sie machen, welche Benefits sie bieten, wie sie die Auszubildenden entwickeln, wie sie ihnen hinterher Karrierechancen anbieten, wie sie auf Instagram beispielsweise junge Leute ansprechen. Ich habe damals meinen Sohn gefragt, warum machst du die Ausbildung bei der Sparkasse? Ja, mein Gott, die Sparkasse. Und dann sagte Papa, die haben den geilsten Instagram-Account. Mhm. So, ich konnte es erst nicht glauben. Ich habe es mir angeguckt, fand ich gut. So, also wie spreche ich junge Leute an? Und man muss halt mal sagen, der 60-jährige Ausbilder, der hat keine Instagram-Erfahrung. Und deshalb beraten wir Unternehmen da, wie kann man beispielsweise auf den Messen die Azubis selber hinschicken, dass sie die jungen Leute ansprechen. Wir haben da unsere Ausbildungsscouts, die wir organisieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Schwieriges Thema. Ich glaube nicht daran, dass die Fachkräfte, die von auswärts kommen, unser Fachkräfteproblem lösen. Ich glaube daran, dass wir am Ende des Tages, auch wenn das jetzt vor dem Bundestagswahl keiner hören will, dass wir am Ende des Tages alle länger arbeiten werden. Das Thema Rente wird kommen. Ich glaube daran, dass wir nicht weniger arbeiten in der Woche. Und dazu letzter Satz. Wir waren jetzt gerade mit einer Delegation, auch unserem Präsidium in Warschau, haben uns angeschaut, warum in Polen die Wirtschaft so enorm wächst, so gigantisch sich entwickelt, so innovativ unterwegs ist. Und dann sagt uns der Präsident der polnischen Handelskammer abends beim Abendessen, naja, ihr habt ein Wort in Deutschland, das gibt es in Polen gar nicht. Das Wort lautet 4 Tage Woche. Bei uns wird halt gearbeitet. So, und das ist ein bisschen auch ein Unterschied in der Mentalität. Müssen wir halt akzeptieren, dass wir da noch viel zu tun haben in Deutschland.
Wenn wir jetzt nochmal eingehen auf die Struktur, wir leben ja vielleicht auch in unserer Region viel durch die sogenannten Hidden Champions. Mhm. Sind denn unsere Firmen, die teilweise ja wirklich Weltmarktführer sind, oftmals spezialisiert sind, sind die zu leise? Können die für sich mehr tun oder können die aus der eigenen Kraft heraus das gar nicht stemmen, diese Talente für sich auch zu gewinnen?
Ja, gerade bei den Hidden Champions ist es ja so die Frage, die werden nicht wahrgenommen, aber die da arbeiten, die das sehen, die wissen schon, die sind schon wahnsinnig stolz auf diese Unternehmen.
Auch zu schätzen auch.
Ne? Die wissen es auch zu schätzen, es sind halt andere Arbeitsbedingungen und es ist häufig auch so ein anderer Spirit, aber auch unsere Hidden Champions sind, das muss man sagen, weltweit unterwegs. So, die sind wahnsinnig stark exportorientiert und ich sehe selber, unser mittlerer Sohn arbeitet bei Krones, ist jetzt kein wirklicher Champion, aber man kennt ihn in der Region und der ist weltweit unterwegs. Das heißt aber auch, dass ich natürlich plötzlich in einem weltweiten Wettbewerb um diese Fachkräfte stehe. Denn die sehen natürlich jeden Tag, was da draußen auch gezahlt wird. Jetzt zahlen unsere Unternehmen hier in der Region gut. Aber was auch für andere Bedingungen bestehen, was auch vielleicht für politische andere Rahmenbedingungen bestehen, wo vielleicht auch besseres Wetter ist, keine Ahnung, was bei der persönlichen Entscheidung alles eine Rolle spielt. Ja, wir haben Hidden Champions, die gibt es überall in Deutschland. Wir haben aber auch große Industrie, um die wir uns Sorgen machen. Transformation in der Automobilindustrie ist ja ein Thema, das bekannt ist. Und da ist es für mich immer erstaunlich, wie stark diese Industrie immer noch funktioniert, obwohl sie eigentlich politisch in dieser enormen Unsicherheit lebt. Jetzt habe ich gerade Automobilindustrie angesprochen. Vor 5 Jahren, als Frau von der Leyen das erste Mal gewählt werden wollte, brauchte sie die Stimmen der Grünen. So, dann hieß es, wir machen einen Green Deal, wir steigen aus dem Verbrennermotor aus, das wird es alles nicht mehr geben. Die politischen Rahmenbedingungen waren gesetzt, Verbrenner aus. So, sind wir 5 Jahre später, sie braucht die Grünen nicht mehr. Der Green Deal ist Geschichte. Nach wie vor ist natürlich Nachhaltigkeit ein wichtiges europäisches Thema. Plötzlich heißt es, naja, vielleicht war das mit dem Verbrenner aus etwas überambitioniert. Ja, und jetzt verlängern wir das wieder. Wie soll ich denn da Investitionen treffen? Was bedeutet das denn für den Automobilstandort Wirtschaft? Diese politische Unsicherheit für einen Vitesco in Regensburg, ja, für all die, die sich mit anderen Antrieben auseinandersetzen. Also das, was Politik da abliefert, ist schlicht gesagt eine Katastrophe, weil sie Unsicherheiten produzieren. Und für die Unternehmer ist Unsicherheit Gift. Die lassen sich gerne darauf ein und sagen, okay, das sind hohe Steuern, das sind hohe Zölle, es sind ganz harte Umweltvorgaben, alles in Ordnung. Da kann man sich auf alles einstellen. Aber ich kann nicht alle 3 Jahre das Ding ändern. So, und das Gleiche gilt in Bayern, das Gleiche gilt in Regensburg, das Gleiche gilt im Bund. Ich kann doch nicht immer die Rahmenbedingungen ändern. Ja, Heizungsgesetz rein und raus, hin und her. Elektromobilität, ja, macht der Habeck da plötzlich kaputt, streicht über Nacht die Förderung. Das sind doch Sachen, die gehen alle gar nicht. Und das ist etwas, das treibt uns schon enorm um. Und deswegen sind wir da halt politisch so hinterher und versuchen unseren Unternehmern immer rechtzeitig zu zeigen, hier, da kommt etwas auf euch zu. Thema internationales oder europäisches Lieferkettengesetz, ja, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber wenn du weißt, was auf dich zukommt, kannst du dich halt drauf einstellen. Nachhaltigkeitsberichterstattung, kannst du dich halt drauf einstellen. Und da ist unser Job, frühzeitig ein Radar zu haben und zu sagen, Leute, diese Themen kommen auf euch zu und wir warnen euch rechtzeitig vor, wir machen Seminare, wir machen Workshops dazu.
Wir müssen mal diesen Rahmenbedingungen nochmal eingehen, das Thema auch diese Zeiten, die sich ändern, höchst dynamisch, immer komplexer, wie Sie auch sagen, die Unsicherheiten. Was macht es einerseits mit Ihnen, mit der IHK, aber auch vielleicht sogar in den Rahmengesprächen, die Sie führen? Also versuchen Sie das Ganze steuerbarer zu machen, auf Punkte darunter zu brechen? Schafft die IHK irgendwie vielleicht Formate zu sagen, Leute, hier einmal aufräumen, da einmal klar? Also wie geht man mit diesen zunehmenden dynamischen Zeiten in dem Sinne?
Also wir hören ja aus der Politik immer Multikrise und Überkomplexität und so weiter. Ja, es gibt dann eigentlich ein relativ einfaches Rezept, wie wir es versuchen. Du musst die Themen abschichten. Jetzt fange ich mal beim Thema Digitalisierung an. Digitalisierung und KI. Jetzt können wir über alles reden. Aber dann gehen wir doch hin und schichten mal Themen ab. Fangen wir an mit Cybersecurity. So, ja, das A und O. Viele Unternehmen unterschätzen das. Machen wir recht viel, auch gemeinsam hier beispielsweise mit der Stadt Regensburg. Gab es dann Digitalbonus, es gab dann Fördermittel, die waren dann schnell wieder verbraucht, ja. Aber es ist auch eine Frage, das muss ich halt im Unternehmen machen, da brauche ich nicht auf Fördermittel zu warten. Ich muss halt Themen abschichten. Das Gleiche ist Fachkräfte, das Gleiche ist künstliche Intelligenz. Ich muss erstmal schauen, wo kann ich überhaupt KI bei mir im Unternehmen einsetzen? Welche Branchen sind überhaupt betroffen? Und wir wissen ja, in der IT-Kommunikation sind es 52%, die sagen, ja, KI ist für uns ein Riesenthema. In der Finanzwirtschaft sind es 31%. In der Baubranche sind es nur 11%. So, und dann bin ich faktenbasiert bin, dann weiß ich, dann brauche ich mich in der Baubranche vielleicht, wenn ich ein Branchenmeeting mache, nicht mit dem das Thema KI auf die Tagesordnung zu setzen. In der Finanz- und Versicherungswirtschaft ist es ganz oben. Also abschichten, aber auch vor allen Dingen immer wieder früh genug die politischen Themen erkennen und sagen, was kommt da auf euch zu? Ich sage Ihnen 2 Beispiele. Wir hatten in der Corona-Zeit immer wieder die Situation, dass unsere tschechischen Freunde gerne freitags die Regeln geändert haben, inwieweit Menschen über die Grenze reisen können oder nicht. So, wir haben einen großen fünfstelligen Zahl von tschechischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier wesentlich zur Wertschöpfung beitragen. Da pendeln jeden Morgen über 15.000 Leute über die Grenze, um hier bei uns in der Region zu arbeiten. So, dann werden da freitags die Regeln geändert. Und montags morgens ist halt die Kunst einer IHK Regensburg, das nicht nur gelesen zu haben, sondern das auch übersetzt zu haben. Das haben wir mit unseren Kollegen in Prag gemacht. Ich habe in der Zeit jeden Sonntagnachmittag mit dem Landrat im Landkreis Garm, mit dem Franz Löffler und mit dem Regierungspräsidenten, wir haben sonntagsabends uns immer zusammengeschlossen und gesagt, wie kommunizieren wir morgen früh, was heißt das? Und dann hatten wir übersetzte Fassungen und wussten, was auf uns zukam. Also das heißt, am Ende musst du das, was Politik tut, übersetzen. So im wahrsten Sinne des Wortes an der Stelle. Und das für die Unternehmen greifbar machen. Jetzt sage ich das zweite Beispiel in der Region. Da gab es dann eine Beschlussvorlage, ganz aktuell hier in Regensburg, zum Thema eine Mobilitätsdrehscheibe zu bauen. Und dann ist es manchmal gut, wenn irgendjemand, nämlich bei uns hier in der IHK, die Anlagen alle liest. So, weil nämlich plötzlich war wahrscheinlich ein Versehen, sollte wahrscheinlich alles gar nicht da rein. Plötzlich heißt es, naja, wenn das kommt, dann werden aber dafür in Regensburg die Parkhäuser zu Quartiersgaragen umgestaltet. So, das heißt, dann gibt es hier kein Parken mehr im Dachauer Parkplatz, nur für die Leute, die in der Altstadt wohnen. Das will keiner. Offensichtlich wollte es die Politik auch nicht. Es war ein Versehen. Man hat sich hinterher dafür entschuldigt. Das ist durch einen blöden Copy-Paste-Fehler da reingekommen. Aber ich habe Kontakte in die Politik und ich kann Ihnen sagen, ich glaube, in den Fraktionen haben es die wenigsten gelesen. Das heißt, du brauchst ab und zu auch mal die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mal diese ganzen Vorlagen lesen, die die Politik auf den Weg bringt. Auch das ist unser Job. Das ist nicht immer schillernde Politikberatung, sich hier sehen zu lassen mit Herrn Söder oder mit Kommissionsleuten, sondern dazu gehört halt irgendwann auch mal die ganzen Vorlagen zu studieren und zu schauen, welche Auswirkungen hat das auf die Wirtschaft. Also Kernarbeit in der IHK.
Also wirklich mal reingehen in die Themen. Einfach reingehen, verstehen, nachfragen und dann wahrscheinlich aufbereiten.
Ja,
genau. Wenn wir jetzt sagen, das Thema Standort stärken, wie stark ist denn unser Wirtschaftsstandort?
Der Wirtschaftsstandort ist ja, sagen wir mal, die gesamte Region. Wir sind stolz auf Bayern. Wir sind stolz darauf, in Bayern zu sein. Wir haben Bayern einen sehr, sehr starken Standort. Und ich bin immer stolz, wenn ich unsere IHK vorstelle, weil ich dann immer sage, es gibt 79 IHKs. Wir sind die IHK mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in ganz Deutschland. Wir sind die IHK mit der höchsten Industriedichte in ganz Bayern. Und wir sind die IHK mit der höchsten Exportquote in ganz Bayern. Also der Standort ist bärenstark, allerdings mit ganz hohem Gefährdungsrisiko. Wenn du die höchste Exportquote hast, hast du halt ein Problem, wenn die Lieferketten zusammenbrechen. Hast du ein Problem, wenn plötzlich nichts mehr geht durch den Suezkanal und so weiter. Hast du ein Problem, wenn die Amerikaner andere Freihandelsabkommen abschließen und wir Europäer sind nicht beteiligt. So, ja, wir haben auch Risiken. Und wir müssen halt schauen, wie wir diese Region weiterentwickeln. Und was man nicht unterschätzen darf, die Region ist in allererster Linie mal von der Industrie geprägt. Die Industrie bildet den Kern sehr, sehr vieler Wertschöpfungsketten. Dazu gehört aber auch, dass wir Hochschulen brauchen, Forschungseinrichtungen brauchen, Technologiezentren brauchen. Also dieser Spillover von Innovation in die Wirtschaft, in die Industrie hinein, ist eine ganz große Stärke der Region. Dass wir die Hochschulen nicht nur hier in Regensburg haben, auch in Amberg, in Weiden, der starke Technologiecampus in Cham, das sind echte Stärken, große Vorteile für die Region. Und deswegen sind wir auch hinterher, diese Technologie-Campi, wie sie der Freistaat jetzt fördert, mitzuentwickeln. Ich glaube, dass das ein starker Nukleus für noch mehr gute Industrie sein kann. Aber aus der Industrie heraus haben wir auch die unternehmensnahen Dienstleistungen. Wir haben natürlich auch über die Beschäftigungs- und über die Kaufkrafteffekte der Handel, und die übrigen Dienstleister, die von dieser starken Industrie profitieren. Also, weil wir so industriestark sind, geht es uns gut. Deswegen haben wir Angst davor, was Politik gerade betreibt, wenn sie diese Industrie aus dem Land jagt. Es gibt ja Untersuchungen dazu, dass immer mehr Industriebetriebe darüber nachdenken, sich woanders niederzulassen. Deindustrialisierung ist kein Thema von jetzt auf gleich. Ja, die Wacker Chemie macht da ja nicht irgendwie, macht das Tor zu und sagt, wir gehen jetzt nach USA. Ist ja Quatsch. Sie müssen einfach sehen, ein großer Autobauer in der Region, der überlegt sich doch zweimal, ob er hier in Regensburg investiert oder vielleicht in seinem Werk in Spartanburg. Ja, und da habe ich einen Inflation Reduction Act, da habe ich ein anderes Steuersystem. Wir haben in Deutschland ein Steuersystem, das jenseits jedes internationalen Wettbewerbs ist. Die Unternehmenssteuern sind viel zu hoch. Der Staat tut an der Stelle nichts, weil er das Geld braucht, um die Sozialleistungen zu finanzieren. Aber wir sind, wie gesagt, gut aufgestellt, machen uns aber natürlich Sorgen um die Zukunftsfähigkeit und deswegen kämpfen wir so für den Standort Oberpfalz, Landkreis Kinn.
Vielleicht können wir noch mal zu zwei, drei Fragen kommen, die ja Sie betrifft. Jetzt sind Sie ja wahrscheinlich im Kopf ja auch, sage ich mal, 24/7 wahrscheinlich irgendwo immer unterwegs, immer eingespannt. Wie machen denn für Sie sich diese Komplexität steuerbar? Also wie schaffen Sie es, die Themen zwar zu sehen, auch dann in einer gewissen Ebene zu verstehen, aber trotzdem, Sie brauchen ja eher so diesen generalistischen Blick wahrscheinlich auf alles. Also wie steuern Sie praktisch Ihren Alltag oder auch Ihre Gedanken dahingehend?
Also ich sag's mal, das funktioniert nur, wenn du dich darauf einlässt, ganz, ganz viele Themen zu haben. Sie haben es gesagt, generalistisch. Und die Themen nacheinander mit echt guten Kolleginnen und Kollegen, mit tollen Mitarbeitern hier besprechen zu können. Also ich lasse mich darauf ein, morgens eine Stunde mit dem Kollegen über Innenstadtstrategien zu reden und die Frage, wie können wir die Innenstädte besser machen? Wie können wir unseren Händlern die Möglichkeit geben, in diesen Innenstädten zu reüssieren und nicht gegen das Internet zu verlieren? 2 Stunden später sitzen wir hier zusammen und reden über Energiestruktur und über Wasserstoffnetzwerke. So, und dann brauchst du halt eine gewisse Flexibilität. Aber vor allen Dingen brauchst du Leute im Haus, die dir das erklären können. Und nochmal, das sind nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern das sind manchmal auch Unternehmer. Ja, wir haben einen Bierbrauer im Bayerischen Wald, der Dr. Plössl, unser Vizepräsident, mit seinem Rahner Brau, ist einer der größten Energieexperten, die wir haben. Der Mann ist genial. Der kennt sich so mit Energieversorgung aus, der weiß, wie man das für ein so mittelständisches Unternehmen herunterbricht, was man da alles machen kann. Das heißt also, die Kunst ist, die Kompetenz anderer zu nutzen, denen zuzuhören und hinterher zu versuchen, wie bringe ich die Fäden wieder zusammen. Und das macht, wenn einem das Spaß macht, ist es super. Manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend.
Ja, stimmt. Glaube ich sofort. Wir kommen zu unseren obligatorischen Abschlussfragen. Unser Podcast heißt ja Be Proud im Thema, also wann ist man stolz auf sich, und zwar immer halt im positiven Sinn gemeint. Was macht denn den Dr. Helmes stolz und zufrieden?
Also ich fange mal mit einem plakativen Beispiel an. Als ich vor 20 Jahren hier nach Regensburg kam, habe ich damals den Hauptgeschäftsführer des DIHK angerufen, im Martin Wandsleben. Wir waren gemeinsam in Köln auf der Schule, wir kennen uns. Da habe ich gesagt, Mensch, Herr Wandsleben, ich gehe nach Regensburg. Ich werde der Hauptgeschäftsführer. Kurze Pause, sagte er, ach, da gibt's eine IHK. Also damals wusste man in Berlin nicht, dass es in Regensburg eine Kammer gibt.
Okay.
Ja, in der Zwischenzeit haben wir den DIHK-Vizepräsidenten gestellt. Wir sitzen in nahezu allen Ausschüssen. Unsere Unternehmer sind in allen Ausschüssen des DIHK vertreten, auch in führenden Positionen. Man hört auf uns. Die Vollversammlung des DIHK hat vor nicht allzu langer Zeit hier in Regensburg stattgefunden. Also die IHK Regensburg findet statt. Und zwar nicht nur in Berlin und in der IHK-Welt, auch in der Region. Das habe ich starken Präsidenten zu verdanken, starken Unternehmerinnen und Unternehmern zu verdanken, auf die Politik halt hört. Aber wir haben tatsächlich der Wirtschaft eine Stimme gegeben. Das ist das Erste, worauf ich wirklich stolz bin, was wir hier aus dieser IHK gemacht haben. Und vielleicht das Zweite, worauf ich stolz bin und was mir wirklich ein Anliegen ist. Ich habe einen sehr guten Stellvertreter und Personalchef, den Peter Weber, und wir überlegen uns sehr regelmäßig, wie können wir das Beste aus unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rausholen. Die werden älter, die verändern sich, die kommen aus der Familienphase zurück oder die gehen in die Familienphase, die haben plötzlich pflegebedürftige Eltern zu Hause und so weiter. Und da geht es nicht um Arbeitszeitmodelle, sondern da geht es um die Frage, wie kann ich dir den Job geben, die Herausforderung dir zumuten, zutrauen, mit der du sagst, wow, die trauen mir was und das schaffe ich jetzt auch. Und wann merke ich aber auch, es ist vielleicht zu viel. Und diese Idee, jeden Mitarbeiter so zu entwickeln, es ist halt 150 Leute sehr überschaubar, da kennst du die Leute noch. Das ist ja was anderes, wenn ich jetzt bei einem Riesenunternehmen arbeite, ja, bei Siemens oder so. Aber darauf bin ich schon stolz, dass wir zumindest versuchen, das Beste aus den Mitarbeitern denen anzubieten, das Beste aus denen rauszuholen und denen hier einen Job zu geben, wo sie sagen, ich bin nicht überfordert, nicht unterfordert, sondern ich kann echt was bewegen.
Mhm. Und was lässt Sie zugleich demütig bleiben?
Demütig. Also beim demütig bleiben, jetzt will ich da nicht pathetisch werden und irgendwas erzählen von Natur und Schönheit und so weiter. Ich fange vielleicht mal mit dem Gegenteil an. Das Gegenteil von demütig ist ja hochmütig. Ich glaube, das Wichtigste ist in Situationen oder in Positionen, in denen wir hier arbeiten, wenn du auch so ein bisschen exponiert bist, öfter mal in der Zeitung dein Bild siehst oder so, das Wichtigste ist, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Das ist, glaube ich, in meinem Job sehr wichtig und das ist auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen wir hier zusammenarbeiten, wichtig. Ist Überheblichkeit und so weiter, das erleben wir häufig in der Politik. Sie glauben gar nicht, wie hierarchisch in vielen politischen Institutionen man unterwegs ist. Ja, wenn die Ebene kommt, muss auch bei uns der Präsident kommen. Ja, und so anstatt dass man sagt, setz doch mal die Fachleute zusammen. Ja, und dieses Thema, sich selber nicht so wichtig nehmen, ist das eine. Und das Zweite ist, glaube ich, dass man im Leben immer wieder auch mal dankbar sein muss. Dankbar gegenüber. Ich bin es tatsächlich dankbar gegenüber dem lieben Gott. Und ich bin auch dankbar gegenüber all denjenigen, die mich hier so unterstützen. Auch natürlich gegenüber der Familie, die mir das alles durchgehen lässt, was ich hier so arbeite und dass ich so viel arbeite. Aber auch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Manchmal auch gegenüber dem Unternehmer, der dir sagt, pass mal auf, so geht's nicht, das finden wir jetzt doof. So, und dann muss man halt eine Position finden. Also tolerant sein auch mal zu anderen Meinungen. Und hinterher braucht es aber auch eine klare Stellungnahme und zu sagen, dahin gehen wir jetzt, das haben wir jetzt gemeinsam entwickelt und das ist jetzt auch unser Ziel. So wischiwaschi, jetzt bin ich wieder bei der Bundesregierung, hin und her, ist immer Mist. Sondern du brauchst immer eine klare Position und die haben wir. Und das hat nichts mit Hochmut zu tun, sondern damit demütig mit anderen gemeinsam diese Positionen zu entwickeln.
Mhm. Bevor Sie jetzt noch eine Frage stellen dürfen, vielleicht zur letzte Frage meinerseits noch, was wäre denn so der niederschwellige Kontakt zu IHK? Das heißt, wenn man jetzt wirklich versucht, IHK zu kontaktieren, ich bin vielleicht kein Prüfling mehr, habe jetzt auch vielleicht keine Ausbildung geplant, also wie komme ich zu IHK? Wie kann ich mich damit Wissen aufladen? Wie kann ich hier Kontakte knüpfen? Was ist so der einfache Kontakt zu IHK?
Also wir haben eine sehr, sehr gute Homepage mit ganz vielen Touchpoints tatsächlich. Es gibt auch Leute, die kommen hier einfach hin. Wir hatten mal einen, der hat da unten so einen Sitzstreik im Eingangsbereich gemacht hat, weil er nicht Mitglied sein wollte. War da ein bisschen schwierig. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen. Also da ist der digitale Kontaktaufnahme ist einfacher. Und ganz ehrlich suchen wir den Kontakt auch. Also Sie haben gerade gesagt, der die Prüfung hinter sich hat. Genau den brauchen wir, weil wir Prüfer brauchen. Mhm. Wir brauchen Leute, die selber bereit sind, Engagement zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen, bei uns Prüfer zu werden. Wir brauchen Sachverständige, die beispielsweise als sich von uns als IHK-bestellter, vereidigter Sachverständiger trauen, Verantwortung vor Gericht zu übernehmen. Wir brauchen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, ich gebe Impulse im Energieausschuss, im Handelsausschuss, im Steuerausschuss. Und die sprechen wir an. Es ist schon viel Ansprache, aber es ist auch vieles, wo wir insbesondere Stichwort Wirtschaftsjunioren, Kontaktbörsen haben, junge Leute kennenlernen. Wir sind auf vielen Veranstaltungen, wir sind da offen, lassen uns auch ansprechen, verteilen unsere Visitenkarten. Und ich bin da sehr, sehr stolz, dass das keine One-Man-Show ist, die Kammer nach außen zu präsentieren. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier eigentlich nahezu jeden Abend auf irgendwelchen Veranstaltungen in der Region unterwegs, zeigen ihr Gesicht, sind präsent und man kann die IHK ansprechen, man kann vor allem Menschen ansprechen. Die IHK gibt es nicht, sind alles nur Menschen, die hier arbeiten.
Wir schreiben mal die ganzen zentralen Domains, es gibt ja mehrere IHK-Webseiten, die zentrale Domains schreiben wir rein in die Shownotes. Das ist nett. Dann abschließend, natürlich wie immer bleibt Ihnen die letzte Frage übrig, die Sie einem gegenüberliegenden fremden Menschen stellen würden.
Einem fremden Menschen stellen würden. Also das Thema, jetzt, weil Sie das eben so gefragt haben, was lässt Sie demütig bleiben und so weiter. Das Thema der Dankbarkeit treibt mich schon manchmal um. Sind wir eigentlich bereit zu akzeptieren, dass diese Welt mit ihren ganzen vielen Facetten eine ist, in der wir halt in der Interaktion immer mit anderen Menschen zu tun haben? Mhm. Also die Frage, wofür sind Sie eigentlich dankbar? Das wäre so mal meine Frage.
Nehme ich gerne mit. Vielen Dank. Damit sind wir auch am Ende unseres spannenden Gesprächs. Ich glaube, wir konnten nochmal ein spannendes Bild aufbauen zu IHK, zumindest für die Menschen, die IHK vielleicht nur noch als Prüfling vielleicht kennen. Fand ich sehr, sehr spannend. Viel spannende Einblicke. Wir beenden zumindest das Gespräch. Ich bedanke mich natürlich für die Zeit. Wir sind wie immer sehr gut in der Zeit. Wir haben vorhin schon kurz gesprochen. Unsere Hörerinnen und Hörer schätzen die längeren Talks, dass es auch mit Substanz in dem Sinn vorgeht. Und somit bleibt mir nur zu sagen, Herr Dr. Helmes, vielen Dank für die Zeit und gerne bis bald.
Ja, vielen Dank, dass Sie hier zu uns in die IHK gekommen sind und jetzt alles Gute. Und dann bin ich sehr gespannt auf die Reaktionen auf dem Podcast. Und wenn dann sich einer meldet und einer sagt, das geht so gar nicht, ich bin hier offen. Ich habe es gesagt, meine Tür ist offen.
Genau, das nehmen wir so mit. Vielen, vielen Dank.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.